Stell dir mal vor, du könntest das Geheimnis einer wirklich lebenslangen, krisenfesten Beziehung entschlüsseln. Und zwar nicht, indem du dich da jetzt durch so einen, 400-seitigen psychologischen Ratgeber wühlst.
Ja, wer hat dafür schon die Zeit, ne?
Eben. Und auch nicht durch jahrelange Paartherapie, sondern, und das ist das Verrückte, in exakt 43 Wörtern.
Das klingt erstmal völlig absurd.
Oder?
Es klingt total absurd. Aber genau das ist unsere Mission für dieses Deep Dive heute. Hallo?
Hallo. Wir nehmen heute einen Text unter die Lupe, der wirklich eine Meisterklasse in emotionaler Effizienz ist. Unsere gesamte Quellenlage heute, also alles, worüber wir sprechen, besteht aus einem einzigen, winzigen Gedicht.
Mhm.
8 kleine Zeilen aus der Verschmiede von Horst Winkler. Und ich warne dich direkt vor. Diese wenigen Worte haben es echt in sich.
Ja, absolut. Weil sie zwingen uns nämlich dazu, wirklich mal ganz genau hinzusehen.
Richtig.
In so einer Welt, in der wir ja täglich mit Tausenden von Wörtern, endlosen Feeds und lauten Meinungen irgendwie komplett überflutet werden, da überlesen wir das Essentielle ja ganz oft.
Ja, total. Wir scannen ja nur noch.
Genau. Wenn ein Autor aber so komplexe Beziehungsdynamiken und fundamentale Lebenswahrheiten derart krass komprimiert, dann trägt halt wirklich jedes einzelne Wort ein massives Gewicht.
Mhm.
Da gibt's einfach kein Füllmaterial. Wir müssen also quasi die Mechanik hinter den Worten verstehen, um zu begreifen, warum dieser kurze Text, eine so immense Wucht entfaltet.
Das ist ein richtig großartiger Startpunkt. Lass uns das mal aufdröseln. Wir wollen heute nicht nur darüber sprechen, was dieses Gedicht sagt, sondern eben vor allem, warum und wie diese beschriebenen Mechanismen funktionieren.
Exakt.
Der Text beginnt nämlich mit einer Eröffnung, die mich, also ganz ehrlich, die hat mich beim ersten Lesen wirklich kalt erwischt.
Ja, das ging mir ganz genauso.
Weil man erwartet bei einem Gedicht über so eine langjährige Partnerschaft oder Ehe ja eigentlich eher sanfte, weiche Bilder.
Mm, so den ruhigen Hafen.
Genau, den ruhigen Hafen, ein paar Blumen, vielleicht einen schönen Sonnenuntergang. Aber Winkler, der wirft uns hier direkt in ein Kriegsgebiet.
Ja.
Die ersten beiden Zeilen lauten nämlich, pass auf, ihr habt gemeinsam viel gekämpft. An allen Fronten dieses Lebens.
Wahnsinn, oder?
Ja, das ist eine ziemlich brachiale Metaphorik für die Liebe, oder?
Total. Und genau dieser bewusste Bruch mit unseren romantischen Erwartungen, das ist genial. Der Autor nimmt uns da sofort die rosarote Brille ab.
Mhm.
Er signalisiert im ersten Atemzug quasi, Leute, wir reden hier nicht über so eine idealisierte Märchenwelt.
Nee, absolut nicht.
Eine langjährige Bindung in der realen Welt ist halt kein fehlerfreier Spaziergang. Durch die Wahl von diesem stark militärischen Vokabular, also Begriffe wie gekämpft und Fronten, da validiert er die schiere Anstrengung, die das Leben einfach von uns fordert.
Das ist ein guter Punkt.
Er erkennt an, dass allein die Existenz und das Aufrechterhalten einer Partnerschaft über Jahrzehnte hinweg richtig harte, manchmal absolut zermürbende Arbeit ist.
Das wirft für mich direkt so ein bestimmtes Bild auf. Ich denke da an ein Videospiel im Koop-Modus.
Oh, okay. Wie meinst du das?
Ah ja. Das Leben ist hier nicht Spieler gegen Spieler, sondern man kämpft gemeinsam gegen die Herausforderungen, die da an allen Fronten aufpoppen.
Ah ja.
Man sitzt quasi in einer Festung und von außen prasseln ununterbrochen Angriffe rein. Und diese Fronten, von denen hier gesprochen wird, das sind ja im echten Leben selten diese dramatischen Hollywood-Katastrophen.
Selten, ja.
Das ist ja eher der stetige, malende Druck des Alltags. Also ein plötzlicher Krankheitsfall in der Familie, jahrelange finanzielle Unsicherheiten oder einfach der immense Stress im Job.
Oder schlaflose Nächte mit kleinen Kindern.
Genau. Und das ist der entscheidende Punkt.
Ja, diese Fronten kommen nämlich von außen. Das sind diese ständigen Belastungsproben der Realität.
Mhm.
Wenn wir uns da mal die psychologischen Aspekte von extremen Stress ansehen, passiert bei den meisten Menschen nämlich Folgendes. Das Gehirn schaltet einfach in den Kampf- oder Fluchtmodus.
Okay, also pure Überlebensstrategie.
Richtig. Die Cortisolwerte steigen, unsere Toleranzgrenze sinkt rapide in den Keller. Und was ist die natürlichste menschliche Reaktion, wenn der Druck von außen unerträglich wird?
Ich schätze mal, wir lassen es an dem aus, der uns am nächsten ist.
Ganz genau. Wir richten unsere Frustration gegen unseren Partner. Wir machen ihn zum Feind, weil er oder sie gerade greifbar ist. In der Psychologie nennt man das verschobene Aggression.
Ah, okay. Und er greift dann gleich das erste Wort der Zeile ein, oder?
Ja.
Ihr habt gemeinsam viel gekämpft.
Verteidigungslinie dieser Festung. Die Fronten des Lebens haben das Paar zwar ordentlich in die Nange genommen, aber die Antwort der beiden war kollaborativ.
Sie haben also diese Falle der verschobenen Aggression umschifft.
Exakt. Anstatt sich in den Konflikten gegeneinander zu wenden und die Festung von innen heraus zu zerlegen, haben sie diese ganzen Angriffe als Einheit abgewehrt.
Mhm.
Diese ersten beiden Zeilen etablieren also so eine Art Grundsetting. Die Welt da draußen ist absolut gnadenlos, aber eure Allianz war widerstandsfähiger.
Okay, das leuchtet mir total ein, aber da muss ich jetzt mal echt kritisch reingrätschen.
Gerne.
Weil die nächsten beiden Zeilen, die treiben diese Idee für mich fast schon in so einen Bereich des Science-Fiction.
Okay, warum?
Naja, da heißt es, nichts hat die Zuneigung gedämpft, kein Liebeswort war je vergebens.
Mhm.
Und da sage ich, Moment mal. Wir haben gerade etabliert, dass die beiden an allen Fronten unter Beschuss standen.
Ja.
Ein ständiger Ausnahmezustand führt menschlich gesehen doch unweigerlich zu Erschöpfung, zu Burnout, zu Momenten, wo man total ungerecht wird.
Absolut.
Wie kann der Text dann rechtfertigen, dass buchstäblich nichts diese Zuneigung gedämpft hat? Das klingt irgendwie so, als würden die beiden komplett über der menschlichen Natur stehen.
Das ist eine hervorragende Beobachtung. Es wirkt auf den ersten Blick wirklich wie eine romantische Übertreibung, fast schon wie ein Widerspruch zur harten Realität der ersten Zeilen.
Ja, total.
Aber wenn wir da mal etwas tiefer in die emotionale Mechanik eintauchen, dann sehen wir, dass der Text hier eine ganz präzise Unterscheidung trifft.
Okay.
Er behauptet ja nicht, dass es keine Erschöpfung gab. Er sagt nicht, dass sie nie wütend, traurig oder irgendwie verzweifelt waren.
Stimmt.
Er sagt ganz spezifisch, nichts hat die Zuneigung gedämpft.
Ah.
Und die Erklärung, wie genau das möglich ist, liefert er uns auch direkt in der nächsten Zeile mit dem lieben Wort.
Also funktioniert dieses liebe Wort wie so eine Art Reparaturkit für die Festung?
Viel mehr als das sogar. Es ist ein fundamentaler Überlebensmechanismus.
Okay.
Denkt noch einmal an dieses gestresste Gehirn im Kampf- oder Fluchtmodus zurück, von dem wir vorhin sprachen.
Mhm. Alles ist eine Bedrohung?
Genau. Wenn draußen an der Front alles brennt, ist dein Verstand darauf programmiert, überall Gefahren zu sehen. Ein liebes Wort, eine sanfte Geste mitten in diesem Chaos fungiert neurologisch gesehen als ein sogenannter Musterunterbrecher, ein Pattern Interrupt.
Ah, krass.
Es signalisiert der Amygdala, also unserem Angstzentrum im Gehirn, hey, die Person neben dir ist nicht die Bedrohung, sondern dein Verbündeter.
Das ist ja faszinierend. Das bedeutet, Kommunikation ist hier kein Luxus für so ruhige Sonntagsnachmittage, sondern eine taktische Notwendigkeit.
Absolut. Man kann sich das auch wie ein emotionales Bankkonto vorstellen.
Oh ja, das Bild kenne ich.
Jedes Mal, wenn die Welt da draußen Energie raubt und Schmerz verursacht, ist das eine massive Abhebung von diesem Konto. Das Paar stünde eigentlich ständig im Minus.
Mhm.
Aber jedes liebe Wort ist eine Einzahlung.
Nichts war je vergebens.
Exakt. Winkler sagt, kein liebes Wort war je vergebens. Das bedeutet, diese winzigen Investitionen sind nicht einfach im Lärm der Schlacht verpufft.
Sie haben sich summiert.
Richtig, sie haben eine Art Puffer gebildet. Die Zuneigung wurde deshalb nicht gedämpft, weil sie durch diese ständigen, kleinen, verbalen Interventionen immer wieder aktiv genährt und geschützt wurde.
Wenn ich das jetzt mal so auf unser echtes Leben übertrage, macht das so viel Sinn.
Ja.
Weil wie oft denken wir, dass ein einfaches Danke oder ein Ich bin echt froh, dass du da bist, im Angesicht einer großen Krise, also keine Ahnung, eine drohende Kündigung oder so, völlig irrelevant ist.
Sehr oft.
Aber der Text sagt uns hier eigentlich, nein, genau das ist der Mörtel, der eure Festung überhaupt zusammenhält. Diese Zeile wertet diese kleinen Gesten enorm auf.
Und sie macht auch deutlich, dass Liebe und Zuneigung keine passiven Zustände sind, die einem einfach so passieren. Sie erfordern Handlung.
Mhm.
Ein liebes Wort muss aktiv ausgesprochen werden. Es ist ein Akt des Widerstands gegen diese Härte der Lebensfronten.
Wahnsinn. Wir haben hier also dieses Paar, das sich in seiner Festung verschanzt hat. Sie wehren die Angriffe ab. Sie reparieren die Risse mit Zuneigung und ständiger, bewusster Kommunikation.
Ja.
Das ist eigentlich ein sehr intimes, fast schon isoliertes Bild.
Ja.
Aber genau an diesem Punkt, in den Zeilen 5 und 6, macht das Gedicht so einen extremen Kameraschwenk.
Richtig.
Wir zoomen plötzlich komplett aus dieser intimen Zweierbeziehung heraus. Da steht nämlich, das sahen alle um euch gern, so sei es künftig weiter.
Hm.
Plötzlich haben wir da ein Publikum.
Genau, wir verlassen die Isolation der Festung und betrachten quasi ihre Rolle in der Landschaft.
Und genau da habe ich ein kleines Problem.
Oh, wieso das?
Ist das wirklich eine gute Sache? Wenn alle um euch zuschauen, entsteht doch sofort ein enormer Druck, oder?
Ah, ich verstehe.
Das Paar bekommt da ja fast so eine Vorbildfunktion aufgedrängt. Ist nicht genau diese Erwartungshaltung der Gesellschaft, also dieses "Ihr müsst jetzt das perfekte Paar für uns spielen", eigentlich nur eine weitere Front, an der man kämpfen muss?
Das ist ein sehr legitimer Gedanke.
Für mich klingt das halt total nach performativen Druck.
Ich verstehe vollkommen, warum du das so liest. In unserer heutigen Kultur, wo Beziehungen auf Social Media ja oft wie so Hochglanzprodukte inszeniert werden, liegt dieser Gedanke an performativen Druck echt nah.
Eben, Hashtag Couple Goals und so.
Ja, genau. Aber wir müssen hier den Kontext der vorherigen Zeilen betrachten.
Okay.
Winkler hat ja bereits etabliert, dass diese Beziehung in der ganz harten Realität geschmiedet wurde, nicht in einer Scheinwelt.
Stimmt, die Fronten.
Was die Gemeinschaft hier sieht, ist keine Inszenierung. Sie sehen die echten Narben und sie sehen die echte Widerstandskraft.
Ah, okay. Also schauen die Leute nicht zu, um sie zu bewerten, sondern weil sie irgendwie etwas Positives daraus ziehen.
Exakt. Das ist dieser soziologische Aspekt, den Winkler hier einfängt. Beziehungen existieren ja niemals in einem luftleeren Raum.
Mhm.
Ein Paar ist in ein Netzwerk eingebettet. Familie, Nachbarn, Freunde, Kollegen. Und in einer Welt, die chaotisch und unvorhersehbar ist, also voller Fronten, da sehen sich die Menschen einfach nach Stabilität.
Oh, das leuchtet ein.
Wenn so eine Gemeinschaft ein Paar sieht, das diese enormen Belastungen gemeinsam durchsteht, und zwar ohne an Zuneigung zu verlieren, dann wird dieses Paar zu einer Art Anker für alle anderen.
Wie so ein Leuchtturm im Sturm.
Genau. Ein Leuchtturm, der zeigt, hey, es ist möglich. Haltbarkeit existiert noch in dieser Welt.
Das verändert den Blickwinkel natürlich enorm. Es geht also überhaupt nicht darum, dass das Paar für die anderen eine Show abzieht.
Nein, gar nicht.
Es geht darum, dass die bloße Existenz ihrer stabilen Allianz dem Umfeld totalen Trost und Orientierung spendet. Sie strahlen quasi Sicherheit aus.
Und diese Bestätigung von außen ist auch für das Paar selbst total wichtig.
Wie meinst du das?
Naja, es ist eine objektive Validierung ihrer Lebensleistung. Wenn man Jahrzehnte im Schützengraben verbracht hat, dann verliert man ja manchmal den Blick für das, was man da eigentlich aufgebaut hat.
Oh ja, das stimmt. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Richtig. Das Umfeld fungiert hier als ein wohlwollender Spiegel, der dem Paar sagt, euer Kampf war nicht unsichtbar. Und euer Erfolg gibt uns allen Hoffnung.
Das gibt dem Ganzen eine sehr, sehr würdevolle Schwere. Und dann folgt ja dieser fast schon rituelle Satz, so sei es künftig weiter.
Hm.
Das klingt für mich wirklich wie ein Toast auf einer goldenen Hochzeit oder so. Jemand hebt das Glas und spricht so einen Segen aus.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Es markiert ja auch einen klaren Übergang. Wir haben in die Vergangenheit geblickt, ihr habt gekämpft. Wir haben die Gegenwart, der Beobachter. Und jetzt wird eine Brücke in die Zukunft geschlagen.
Definitiv. Und hier wird dann auch der Anlass des Textes greifbar. Dieser Wunsch, so sei es künftig weiter, der impliziert ja, dass die Fronten des Lebens nicht einfach magisch verschwinden werden.
Nee, das Leben geht ja weiter.
Genau, das Gedicht macht hier keine falschen Versprechungen von ewigem Frieden, aber es drückt das tiefe Vertrauen aus, dass die erprobten Mechanismen, also die gemeinsame Abwehr, das liebe Wort, auch zukünftigen Stürmen standhalten werden.
Ein starkes Votum für die Beständigkeit.
Ja.
Das führt uns dann unweigerlich zum krönenden Abschluss, also den letzten beiden Zeilen. Und hier verdichtet sich wirklich nochmal alles.
Oh ja.
Die Liebe ist des Bundes Kern. Zusammen seid ihr Streiter. Lass uns als erstes dieses Wort Bund mal auseinandernehmen.
Gerne.
Das ist ein starkes, aber irgendwie auch ein sehr kühles Wort, finde ich. Ein Bund, das klingt nach einem juristischen Vertrag, nach einer politischen Allianz, irgendwie nach Staaten, die sich zusammenschließen.
Mhm.
Warum wählt man in einem Text über Gefühle einen so formellen, ja fast institutionellen Begriff?
Weil ein Bund etwas wesentlich Stabileres ist als nur ein flüchtiges Gefühl der Verliebtheit.
Okay.
Wenn wir von den harten Stürmen des Lebens sprechen, dann reicht pure Emotion oft einfach nicht aus. Ein Bund impliziert eine bewusste Entscheidung.
Es ist also eher ein Konstrukt.
Genau. Es ist eine Struktur, die man zusammen erschaffen hat. Stell dir vor, du baust ein Haus. Das Gefühl der Liebe ist vielleicht der Grund, warum du anfängst zu bauen. Aber der Bund, das ist das Fundament und das sind die tragenden Wände.
Das ist ein gutes Bild.
Ein Bund bedeutet Verpflichtung. Er bedeutet, dass man eben auch an den Tagen an der Seite des anderen steht, an denen man sich vielleicht gerade mal nicht sonderlich mag.
Okay, der Bund ist also die harte Struktur, quasi die Architektur unserer Festung. Aber eine leere Festung ist doch kalt.
Ja, deshalb ist das nächste Wort in der Zeile so extrem wichtig. Der Kern. Die Liebe ist des Bundes Kern.
Ah, das bringt mich jetzt auf den Gedanken.
Schieß los.
Wenn der Bund die Festung aus diesen dicken Steinmauern ist, dann ist die Liebe quasi wie der unzerstörbare Kernreaktor, der ganz tief im Inneren verborgen ist.
Oh, das gefällt mir.
Dieser Reaktor liefert ununterbrochen die Energie, die diese ganze massive Struktur überhaupt erst antreibt, die sie beheizt und am Leben hält.
Eine wirklich hervorragende Analogie. Die Liebe wird hier eben nicht als so eine Art oberflächlicher Anstrich der Festung beschrieben, der beim ersten Sturm direkt abblättert.
Mhm. Nein, sie ist innen drin.
Sie ist im tiefsten, sichersten Zentrum verankert. Die Struktur des Bundes schützt die Liebe vor den direkten Einschlägen an den Fronten.
Ja.
Und gleichzeitig versorgt die Liebe den Bund mit der nötigen Kraft, um diese Fronten überhaupt halten zu können. Es ist eine perfekte Symbiose.
Symbiose aus Form und Inhalt, aus Struktur und Emotion.
Exakt.
Das wirklich meisterhaft formuliert. Die Rüstung schützt das Herz und das Herz bewegt die Rüstung.
Ja.
Und dann kommt das allerletzte Wort. Der absolute Schlussakkord, der das gesamte Gedicht nochmal zusammenzieht. Zusammen seid ihr Streiter.
Mhm.
Wir kehren also zum militärischen Bild des Anfangs zurück, aber irgendwie hat sich da was fundamental verändert, oder?
Es ist eine wahnsinnig tiefgreifende psychologische Transformation.
Okay, erzähl.
Wenn wir noch einmal auf die allererste Zeile schauen. Ihr habt gemeinsam viel gekämpft. Das beschreibt eine Handlung, eine Notwendigkeit.
Etwas, das man tun musste, um zu überleben.
Genau. Etwas, das ihnen vom Leben aufgezwungen wurde. Sie waren Reagierende auf externe Bedrohungen. Aber jetzt, hier in der letzten Zeile, heißt es nicht mehr, dass sie kämpfen.
Stimmt.
Es heißt, sie sind Streiter.
Das bedeutet, der Kampf ist zu ihrer Identität geworden.
Ganz genau. Und das ist eine ungeheure Ermächtigung. Sie sind eben keine passiven Opfer ihrer Umstände, die irgendwie zufällig all die Jahre überlebt haben.
Mhm.
Durch die Liebe als ihren zentralen Antrieb und die ständige Zuneigung als ihre Methode haben sie diese zahllosen Konflikte genutzt, um sich selbst zu formen.
Der Druck hat sie also nicht zerbrochen.
Nein, er hat sie geschmiedet. Sie haben den Schmerz und diese ganzen Herausforderungen assimiliert und eine aktive, eine richtig stolze Identität daraus gebildet. Sie definieren sich nun durch ihre gemeinsame Stärke.
Wow, das schließt den Kreis so perfekt. Aus der Mühsal und der Fremdbestimmung der ersten Zeile wird am Ende wirklich so ein stolzer Titel verliehen.
Ja, absolut.
Es ist diese Transformation von wir mussten das durchstehen zu schau dir an, wer wir dadurch geworden sind.
Genau das.
Wenn man das mal so im Detail betrachtet, ist es wirklich erstaunlich, wie viel emotionale Intelligenz in diesen wenigen Versen steckt.
Definitiv.
Wir haben heute gelernt, dass eine realistische Sicht auf das Leben, also das Akzeptieren dieser ständigen Fronten, der allererste Schritt zur Resilienz ist.
Mhm.
Wir haben verstanden, dass das Liebewort kein Kitsch ist, sondern echt eine neurologisch notwendige Taktik, um in Krisen nicht gegeneinander, sondern miteinander zu kämpfen.
Richtig.
Und wir haben gesehen, dass die Liebe nicht nur so ein flüchtiger Moment ist, sondern das mächtige Zentrum von einem Bund, der uns letztlich unsere Identität als unbesiegbare Allianz verleiht.
Und es ist einfach essentiell, dass du, der das jetzt hört, diese Erkenntnisse für dich selbst übersetzt.
Genau.
Diese Prinzipien sind nämlich absolut universell anwendbar. Es spielt überhaupt keine Rolle, wo sich deine persönlichen Fronten gerade befinden.
Mhm. Jeder hat hier seine eigenen Kämpfe.
Richtig. Vielleicht hast du momentan extremen Stress im Job. Vielleicht machst du dir riesige Sorgen um die Zukunft. Oder du hast einfach das Gefühl, der Alltag saugt dich völlig aus.
Ja.
Die Mechanik, die wir heute analysiert haben, die bleibt wahr. Die gezielte Investition in deine Beziehungen, das bewusste Aussprechen von Zuneigung, selbst wenn dir vielleicht gar nicht danach zumute ist, das ist die einzige Rüstung, die auf lange Sicht wirklich schützt.
Das ist der Punkt, den ich mir heute definitiv mitnehme. Die emotionale Einzahlung auf das Bankkonto, die darf niemals stoppen. Das ist harte Arbeit, aber sie zahlt sich sowas von aus.
Absolut.
Normalerweise würden wir uns jetzt an dieser Stelle einfach verabschieden, aber wir lieben es ja, dir am Ende noch so einen kleinen geistigen Stolperstein mit auf den Weg zu geben.
Mhm.
Ein Gedanken, der auf unsere Analyse aufbaut, aber noch einen Schritt weiter geht, um dich heute noch ein bisschen zu beschäftigen. Hast du noch etwas in petto für uns?
Das habe ich, ja.
Sehr cool.
Dieses Gedicht feiert das Paar ja durch ihren gemeinsamen Kampf. Es adelt sie förmlich durch diese hart erkämpfte Rolle als Streiter.
Ja, haben wir ja gerade besprochen.
Wir haben ihre Identität und die Stärke ihres Bundes in der Reibung mit der Außenwelt gefunden. Aber das wirft eine hochgradig faszinierende und oft auch sehr schmerzhafte Frage auf, über die du heute mal nachdenken kannst.
Okay, ich bin gespannt.
Was passiert eigentlich mit diesen Streitern, wenn plötzlich völliger Frieden einkehrt?
Oh.
Stell dir vor, die Fronten brechen einfach weg. Die Kinder sind aus dem Haus, die finanziellen Sorgen sind endgültig gelöst, das Arbeitsleben ist beendet.
Das klingt erstmal gut.
Ja, alle äußeren Schlachten sind gewonnen. Aber wenn der Widerstand von außen fehlt, verlieren diese Streiter dann vielleicht ihren Zusammenhalt?
Krass.
Müssen sie völlig neu erlernen, wer sie als Bund überhaupt sind, wenn es da draußen nichts mehr zu bekämpfen gibt?
Wow, das ist eine tiefgründige Frage. Der Reaktor läuft auf Hochtouren, aber die Festung wird einfach nicht mehr belagert.
Genau.
Was macht man mit all dieser Energie? Wohin richten die Soldaten ihren Blick, wenn es keinen Feind mehr gibt?
Tja.
Das ist ein großartiger Gedanke, um ihn in den Rest des Tages mitzunehmen. Du siehst, selbst 8 kurze Zeilen können ein ganzes Universum an Fragen aufwerfen, wenn man sich nur mal die Zeit nimmt, sie detailliert zu betrachten.
Ja, das stimmt.
Wir hoffen, du konntest heute etwas Werkzeug für deine eigenen kleinen und großen Fronten mitnehmen. Bleib neugierig, beschütze deinen Kern und wir hören uns beim nächsten Mal.